Die Leute aus meinem Hauskreis, die haben einen Vorteil. Die haben schon mal meine ersten Gedanken gehört im Hauskreis. Die Grundzüge dieser Predigt kennen die bereits am Donnerstagabend. Am Donnerstag war nämlich Folgendes. Am Donnerstag habe ich, also Donnerstags ist immer mein freier Tag. Und da bin ich oft alleine zu Hause. Und oft nutze ich diesen Tag, um irgendwas zu machen. Also, was weiß ich, mal die Hütte durchputzen oder den Garten, den Rasen mähen oder jetzt im Herbst alles wetterfest machen oder irgendwas reparieren, irgendwas so. So sieht dann mein freier Tag aus. Und ich habe diesen Donnerstag so den Eindruck gehabt, ich soll das mal nicht machen, sondern ich soll mich einfach mal hinsetzen und mir viel Zeit mit Jesus nehmen. Und die Zeit ist da und ich habe festgestellt, wie schwer mir das fällt. Ihr wundert euch vielleicht, dass einem Pastor das schwerfällt, aber wenn man gewohnt ist, immer viel zu machen, dann ist es schwierig, einfach mal runterzukommen und zur Ruhe zu kommen. Und am Anfang hat es mir fast körperliche Schmerzen bereitet, nichts zu machen. Einfach da zu sitzen, nichts zu tun. Zu sagen so, Herr, rede zu mir, ich will dir zuhören. Und dann schwirren noch alle möglichen Gedanken durch den Kopf und man braucht wirklich, ja, eine ganze Zeit. Also ich brauche Zeit dazu, um da zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte eine ganz bestimmte Frage auch an Jesus, die habe ich eigentlich lange schon und immer habe ich die an ihn und ich bete immer wieder, dass er mir da mehr drüber sagt. Das ist nämlich, wie folge ich dir richtig nach? Was ist Nachfolge eigentlich? Und in welchem Zusammenhang steht das mit dem Dienst, den ich tue? Und ich bin auf eine Bibelstelle gestoßen. Ihr werdet wieder in das Vorrecht kommen, das hier mehrsprachig zu sehen und auf Deutsch zu hören. Die mir gezeigt haben, hat, dass es scheinbar möglich ist, zu dienen und nicht nachzufolgen. Ich lese euch die mal vor. Da heißt es in Johannes 12, Vers 26, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Andere Übersetzungen sagen, wenn mir jemand dienen will, der folge mir nach. Im Prinzip läuft es auf das Gleiche hinaus. Also man kann das irgendwie auf zwei Art und Weisen verstehen. Man kann es so verstehen, dass das so gemeint ist, so, also du willst mir dienen, dann folge mir nach. Oder man kann es so verstehen, dass es scheinbar möglich ist, Jesus zu dienen, ohne ihm nachzufolgen. Oder sowas Ähnliches. Oder zu meinen, Jesus zu dienen und ihm nicht nachzufolgen. Und ich habe mich gefragt, ist das möglich? Und dann habe ich festgestellt, wenn ich in meinen eigenen Dienst hineinschaue, dann ist das sehr wohl möglich. Man hat nämlich eine Routine, man hat eine gewisse Kompetenz, man hat eine gewisse Erfahrung gesammelt, man kann bestimmte Sachen und dann läuft das. Ja? Und das ist ganz schnell, dass man dann so aus so einer eigenen Kraft heraus Dinge tut. Aber Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und dann stellt sich ja fast zwingend die Frage, was heißt das denn, folge mir nach? Was bedeutet das denn? Und da wollen wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Aber ich möchte euch noch eine Bibelstelle geben, als Beleg dafür, dass es tatsächlich möglich ist, Jesus nachzufolgen, sogar so, dass es für die anderen extrem begeisternd ist und man Jesus trotzdem nicht nachfolgt. Und zwar können wir das nachlesen. Jesus hat das selber gesagt. In Matthäus Evangelium im 7. Kapitel, Vers 21 bis 23, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe dich niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also es ist sehr wohl möglich, scheinbar einen geistlichen Dienst zu tun, Jesus zu dienen, ohne ihm nachzufolgen. Es ist scheinbar möglich, dass man sich in einer Kirche engagiert und Jesus sagt hinterher, ich kenne dich gar nicht. Das scheint es zu geben. Ja, das ist erschreckend. Das finde ich sehr erschreckend. Und ich finde das auch wachrüttelnd und sehr wichtig. Also es mag sogar fromm und vollmächtig aussehen und trotzdem kann man so knapp am Ziel vorbeischießen. Wir können vieles, vieles machen. Wir können das auch gut machen. Und wir können es trotzdem unabhängig von Jesus machen. Und dann fehlt uns eigentlich die Kraft der Nachfolge, wenn wir unabhängig von Jesus unterwegs sind, weil wir verlassen uns auf unsere eigene Kraft. Ein Dienst, der geistlich daherkommt, der ist noch lange nicht geistlich, wenn er nicht aus der Kraft Gottes heraus geschieht. Wenn man nur aufgrund von seinem Erlernten, seiner Kompetenz, seiner Begabung, die Gott einem vielleicht auch gegeben hat, wenn man sich darauf sozusagen alleine verlässt, dann ist man mehr oder weniger auch verlassen. Also, was ist denn dann Nachfolge? Wenn Jesus sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Was ist dann Nachfolge? Vielleicht als erstes, Jesus ruft die Jünger ja zu einem ganz bestimmten Zweck in die Nachfolge. Er ist ja gekommen auf diese Welt, damit er die Menschen wieder versöhnt mit Gott im Himmel. Es gibt diese Trennung, diese Kluft, hier wurde vom Graben gesprochen, von der Mauer gesprochen. Das ist tatsächlich eine Barriere, die zwischen dem Menschen und Gott besteht. Das nennt die Bibel die Sünde. Das ist im Grunde dieser Wunsch des Menschen, selbstherrlich, eigenmächtig sein Leben zu gestalten. Getrennt von Gott, unabhängig von Gott. Und Gott sagt, wenn diese Gemeinschaft mit mir nicht vorhanden ist, wenn da diese Barriere unüberwindbar dazwischen steht, ist man eigentlich getrennt von dem eigentlichen Leben, was Gott vorgesehen hat. Nicht, dass wir unser biologisches Leben nicht hätten, das haben wir vielleicht. Wir haben vielleicht auch Spaß, wir haben vielleicht auch Erfolg, wir haben vielleicht ganz viel im Leben, wir haben vielleicht auch Freude, vielleicht haben wir sogar Glück, aber wir haben nicht das eigentliche Leben. Und das eigentliche Leben kennzeichnet sich dadurch, dass es aus der Verbindung zu Gott heraus so stark ist, dass es sogar den Tod überwindet und wir in Ewigkeit leben werden. Das hat das normale Leben nicht. Die Frage nach dem Tod ist nicht geklärt automatisch, sondern Gott musste diese Frage klären. Und Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen und er hat diese Kluft überbrückt, damit wir wirklich versöhnt werden mit Gott. So, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, dann gehe ich ihm mehr oder weniger auch hinterher im Hinblick auf das, was er, zu welchem Zweck er gekommen ist, nämlich zurück zum Vater. Ich komme wieder nach Hause. Ich bin wieder bei meinem Papa im Himmel. Von dem war ich getrennt. Vor dem bin ich vielleicht weggelaufen. Aber ich habe wieder die Möglichkeit, weil Jesus nämlich die notwendige Strafe, die eigentlich da sein musste, die hat er auf sich genommen und ich bin frei ausgegangen dafür. Welche Gnade. Straferlass habe ich bekommen. Und jetzt kann ich zurück zu Jesus. So, jetzt hat Jesus ja Jünger zu sich gezogen. Die 12 hat er gerufen. Und wenn ihr im Markus-Evangelium am Anfang mal nachlest, dann lest ihr im 3. Kapitel, wie er das gemacht hat und warum er das gemacht hat. Und das lesen wir mal. Und zwar sind das zwei Dinge, die Jesus wollte. Und da heißt es, und er stieg auf den Berg und ruft zu sich, die er wollte. Und sie kamen zu ihm. Und er berief 12, damit sie bei ihm seien. Und damit er sie aussende zum Predigen. Und dann kommen noch Dämonen austreiben und die anderen Dinge alle. Aber das Wesentliche, das allererste, was Jesus wollte, warum er seine Jünger berufen hat, war, dass sie bei ihm seien. Du hast gerade das Wort mit, Gott ist mit uns benutzt. Ich betone jetzt mal das Wort bei Jesus zu sein. Nachfolge bedeutet, bei Jesus zu sein. Das heißt, wenn wir das auf die Frage des Dienstes beziehen, dann ist das völlig klar, dass ich natürlich dienen kann, aber irgendwie, ich bin bei Jesus. Und Jesus ist bei mir in der ganzen Geschichte. Also Jesus wollte die Jünger bei sich haben und er will das immer noch. Er möchte dich, er möchte mich, er möchte uns bei sich haben. Ganz nah, ganz intim, ganz eng. Und dazu sind wir zuallererst berufen. Und Jesus wusste ganz genau, wenn die Jünger bei mir sind, dann wissen sie, wie es ist, beim Vater zu sein. Denn wer mich sieht, der sieht den Vater, hat er gesagt. So, er wollte den Jüngern schon in seiner Person einen Geschmack davon geben, was es bedeutet, wieder versöhnt zu sein mit dem Vater im Himmel. Da hat er ganz oft Wert drauf gelegt, deutlich zu machen, dass er ja da ist, um auf den Vater hinzuweisen. Und das ist unsere allererste Identität und auch Intimität, aus der wir heraus dienen sollten, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir bei ihm sein können. Und auch mal eine Zeit einfach nichts machen müssen. Sondern einfach es auch gut und richtig ist und nötig ist, nur bei ihm zu sein. Einfach bei ihm zu sein. Das erste Mal, als der Mensch sich von Gott unabhängig gemacht hat, da hat Gott eine Frage gestellt. Der hat die Frage gestellt, Adam, wo bist du? Und es ist ja nicht so, dass Gott nicht wusste, wo Adam ist. Deswegen hat er ja nicht gefragt. Er hat ihn ja nicht gesucht. Der wusste genau, wo Adam ist. Aber diese Frage bedeutet so viel wie, Adam, wo bist du? Du bist nicht mehr bei mir. Du bist nicht mehr bei mir. Aber dafür habe ich dich geschaffen, dass du bei mir bist. Und du versteckst dich sogar. Und ich möchte dich doch bei mir haben. Adam, wo bist du? Und ich glaube, dass Gott uns diese Frage auch ganz oft stellt. Wo bist du? Wo stehst du zu mir? Ich möchte dich bei mir haben. Komm zu mir. Ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, dass wir Gemeinschaft haben können. Wenn wir Nachfolge nur verstehen als eine Nachahmung des Beispieles Jesu, dann, also ihm zu folgen, so in seinen Fußstapfen zu laufen, alles wichtige Aspekte, gar keine Frage. Aber wenn das das Einzige ist, was unsere Nachfolge ausmacht, dann ist das definitiv zu wenig. Denn dieser Aspekt, dieser grundsätzliche Anteil, bei ihm zu sein, ist wesentlich. Und wenn wir nicht bei ihm sind, dann dienen wir vielleicht seiner Sache. Wir versuchen vielleicht, seine Aufträge zu erfüllen. Wir versuchen vielleicht, gute Christen zu sein, wir versuchen vielleicht vieles, aber wir dienen nicht Jesus. Wir dienen seiner Sache, aber wir dienen nicht Jesus. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel, wenn ich das mal so auseinanderdrösel. Aber von unserer Haltung her, von unserer Herzenshaltung her, können wir durchaus eine Aufgabe verfolgen, aber keinen Bezug zu dem Auftraggeber haben. Versteht ihr das, wie ich das meine? Mir kann einer einen Auftrag geben und ich arbeite diesen Auftrag ab, aber ich habe keinen Bezug zu diesem Auftraggeber. Aber Jesus möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben. Er möchte uns bei sich haben. Und zwar ganz, ganz eng. Wenn mir jemand dient, der folge mir nach. Das bedeutet so viel wie, der soll bei mir sein. Jesu Beispiel zu folgen, einfach nur nachzumachen, was er macht, ohne eine Beziehung zu ihm zu haben, ist im Grunde Gesetzlichkeit und ist im Grunde Religiosität. Bei ihm zu sein, ohne zu tun, was er sagt, das haben wir ja gelesen, diese Bibelstelle, dass wir das tun sollen, was der Vater von uns möchte, was der uns sagt, das ist im Grunde Selbstbetrug. Also ich kann natürlich auch sehr fromm, sehr religiös, unheimlich intime, schöne Zeiten mit Jesus haben, erfüllt sein, unheimlich viel von ihm hören und so weiter. Aber wenn ich nicht aus der Schuhe komme, wenn ich das nicht in meinem Leben Praxis werden lasse, wenn ich Menschen nicht liebe, wenn ich Menschen nicht diene, daraus, aus dieser Quelle heraus, dann ist das Selbstbetrug. Das ist in dem Sinne gar keine Nachfolge. Ich möchte heute Abend über zwei Geschichten reden von zwei Schwestern. Und da möchte ich euch mal mit hineinnehmen, bei den meisten funkt vielleicht schon, bei den anderen nicht. Die zeigen aber sehr schön, was gemeint ist. Dienen, nachfolgen, bei Jesus sein und daraus den Dienst zu gestalten oder schaffe, schaffe. Ihr ahnt, was kommt. Das sind Maria und Martha. Und die beiden haben in Bethanien gelebt. Und Bethanien ist so ein Vordorf von Jerusalem gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt heißt. Das ist so 3 Kilometer vor Jerusalem gewesen, also von hier bis Autohaus Sonntag, ein Stück weiter vielleicht. So weit war das von Jerusalem weg. Also relativ nah, kommt man zu Fuß nach Jerusalem laufen. Und in Bethanien haben diese beiden Schwestern gewohnt, Martha und Maria. Und Jesus war öfter bei denen zu Hause. Und die hatten auch noch einen Bruder, das ist der Lazarus. Und der Lazarus ist an einem Tag mal verstorben und 4 Tage später ist Jesus gekommen und hat ihn wieder lebendig gemacht. Und diese 3 Geschwister, die lebten in Bethanien. Und die erste Geschichte, die ich erzählen möchte, also vielleicht muss man sagen, die Beziehung von Jesus zu diesen 3 Geschwistern war eine ganz besondere. Der liebte die wirklich von Herzen und der hat auch geflennt über den Tod von Lazarus, also Jesus. Der war tief traurig darüber, aber er war auch entrüstet darüber und hat entsprechende Schritte vorgenommen. Aber man sieht an diesen ganzen Geschichten, dass Jesus so eine Herzensbeziehung zu diesen dreien hatte und gerne bei denen zu Hause war. Und später lesen wir eine zweite Geschichte und die spielt in einem anderen Haus, aber die sind alle drei dabei. Wenn man das zuerst liest, dann denkt man, das ist wieder bei denen zu Hause, aber die anderen Evangelien sagen, dass das irgendwo bei dem Simon, den Aussätzigen, war. Das muss irgendein Nachbar gewesen sein. Das Dorf war nicht sehr groß. Die kannten sich da. Und Martha und Maria und Lazarus, nachdem er auferweckt worden war, waren bei Simon im Haus und Jesus war auch da. Und das ist die zweite Geschichte. Und dann fangen wir mal an mit der ersten. Die steht in Lukas 10 von Vers 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich mit der ganzen Arbeit alleine lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eins. Und Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Was will er uns damit sagen? Also erstmal der Zustand. Jesus nachzufolgen, also wir sind immer noch bei diesem Bibelvers, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo die Martha eben dient und die Maria sitzt da einfach bei Jesu Füßen und hört zu. Die Martha macht ganz viel, dass es den Gästen gut geht und sie sorgt sich darum, dass genug zu essen da ist und muss halt alles organisatorisch geregelt kriegen und ja, und irgendwann merkt man so, in ihrem Herzen kommt so ein bisschen so Wut auf gegenüber ihrer Schwester. Weil die sitzt da einfach nur und hört Jesus zu und die hilft überhaupt nicht mit. Dann beschwert sie sich sogar bei Jesus, platzt irgendwann aus ihr raus und sagt, sag ihr mal, die soll mir helfen. Das geht doch nicht. Damals war noch die Zeit, ich sag das nur, weil wir nachher die Geschichte lesen, da liegt Lazarus auch bei Jesus da beim Essen. Und zu Lazarus sagt keiner was, dass der da mithelfen soll. Also das war damals eine Zeit, da haben nur die Frauen gedient. Ja. Die Männer haben gesessen und haben sich bedienen lassen. So war das. Und die Frauen haben alles gemacht. Können wir gut finden, können wir schlecht finden, war so. Und deswegen hat die Martha nicht gesagt, lass doch mal den Thomas mithelfen, sondern wie sieht das aus? Die Maria, die sitzt da nur rum. Eine Frau, die da nicht mit anpackt, praktisch, das geht ja gar nicht. Und das Erste, was wir sehen, wenn es darum geht, Jesus sozusagen nachzufolgen, ist, bei seinen Füßen zu sitzen. Bei Jesus zu sein. Bei ihm zu sitzen und zuzuhören. Und die hat an seinen Mund geklebt. Die hat aufgesogen, was Jesus an Geschichten erzählt hat. Deswegen würde ich sagen, ein wesentlicher Punkt, wie man bei Jesus sein kann, der wichtigsten Voraussetzung in der Nachfolge und bei ihm bleiben kann, ist hinsetzen, zuhören. Das habe ich am Donnerstag gemacht. Und ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt. Und ich habe so sehr daran gedacht, dass ich bin wie Martha. Und dass alles geklärt sein muss und alles organisiert und alles gemacht und alles getan. Und ja, ich bin jetzt nicht sehr sorgenvoll, aber man macht sich halt so viel Gedanken auch. Ne? Martha war besorgt und Martha war auch noch, wie sagt Jesus zu ihr, du machst dir viel Sorge und Unruhe. Unruhe im Herzen. Und Jesus sagt, das ist die eine Art, wie gedient wird. Sorge und Unruhe ist das Kennzeichen. Aus eigener Kraft. Und die andere Art, die ist aus einer anderen Quelle heraus. Die ist nicht weniger gut, sondern die ist aus einer anderen Quelle heraus. Und da kommen wir gleich noch zu einem besseren Beispiel. Man sieht hier, dass ein Dienst, der einen total beschäftigt und vereinnahmt, mache noch so fromm sein, einen völlig ablenken kann von Jesus. Wer kennt das? Man macht was, meint, man tut es für Jesus, aber man tut es eigentlich nicht für Jesus. Man ist eigentlich abgelenkt von Jesus, weil man nicht zu seinen Füßen sitzt und nicht zuhört. Ist das jetzt die Alternative, dass man nur sitzen soll und zuhören soll? Nein, natürlich nicht. Ich will sagen, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für den Dienst. Der Ausgangspunkt für den anderen Dienst, Sorge und Unruhe, ist die, der Job muss erledigt werden. Wir müssen halt irgendwie organisieren. Das darf irgendwie nicht schief werden. Vielleicht ist sogar der Grund, was sollen die Gäste von mir denken, wenn ich da mich dazusetze. Wer weiß, was einen so alles durch den Kopf geht, was einen so alles motiviert, was einen so alles beschäftigt, was einen so alles davon abhält, bei Jesus zu sein. Und ich behaupte, der Dienst, der aus einer Sorge und aus einer Unruhe heraus erwächst, ist bei weitem nicht derselbe, der aus dem Zuhören und dem Vertrauen heraus entwächst. Wenn ich jemandem diene und ich weiß, ich habe letztens schon mal die Geschichte erzählt, dass ich eine große Herausforderung hatte, jemandem zu dienen, und dann, weil das so fordernd immer war, und dann habe ich in der Bibel gelesen, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh die zweite mit ihm. Und dann ist die Person wiedergekommen mit dieser gleichen nötigenden Haltung und wollte wieder Hilfe von mir. Und ich war völlig easy und locker und frei, eine zweite Meile mitzugehen. Warum? Weil Gott zu mir gesprochen hatte und weil ich aus dem Hören heraus gedient habe. Und nicht aus dem, dem muss man selber klarkommen oder so etwas. Sondern einfach, weil Jesus vorher mit mir geredet hat, hatte ich eine ganz andere Einstellung zu dieser Sache. Das nur als kleines Beispiel. Also, der Dienst, der aus Sorge und Beunruhigung erwächst, ist ein anderer als der aus dem Zuhören und dem Vertrauen. Es geht hier also nicht darum, zu dienen oder zuzuhören, sondern es geht darum, aus dem Zuhören heraus zu dienen. Okay? Das sagt uns diese Geschichte. Zweite Geschichte. Johannes 12, Vers 1 bis 7. Da heißt es, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wieder Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ein Mahl, da gab wieder lecker was zu essen, und Martha diente bei Tisch. Ja, so kennt man sie. Martha diente bei Tisch. Manchmal wird die Martha ja so ein bisschen in die Ecke der uneinsichtigen Hausfrau gestellt. Ich glaube, dass Gott in keinster Weise den Dienst der Martha gering geschätzt hat. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Aber der Punkt ist eben, was war die Quelle aus oder die Motivation, aus der heraus die Martha gedient hat. Und ihr erinnert euch vielleicht, dass ich wollte den Zettel eigentlich da vom Flipchart vom letzten Mal holen. Der ist aber weg. Ich weiß nicht, wer den geklaut hat. Deswegen müsst ihr jetzt eure Fantasie bemühen. Ich hatte einen Zettel gemacht, da stand oben drauf, dienen und helfen. Und dann hatte ich 4 verschiedene Motivationslagen dargestellt. Das war damals die Predigt über Identifikation mit den Armen, den Schwachen, den Aussätzigen und so weiter. Anhand der Bibelstelle, was ihr einer der geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Dann habe ich gesagt, man kann helfen, man kann dienen für sich selber eigentlich, weil man sich selber besser fühlt dabei. Weil man selber zehrt von dem Lob, was von anderen Menschen kommt. Weil man selber so eine Wohlfühlgeschichte dabei hat. Also man dient eigentlich um seiner selbst willen. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, dass man jemandem dient, wirklich um des anderen willen. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass man jemand dient für Jesus sozusagen. Ne? Also dass man sozusagen Jesus in demjenigen sieht. Und dann gibt es die vierte Möglichkeit, und das ist das, worum es eigentlich geht. Das ist der Dienst an Jesus. Also nicht für Jesus, sondern an Jesus. Sich so stark zu identifizieren mit dem entsprechenden Sachverhalt oder den entsprechenden Menschen, dass man diesen Dienst an Jesus tut. Und hier ist es so, dass die Martha dient, vielleicht für Jesus sogar. Vielleicht für die Gäste, für die Menschen, als Menschen. Weiß man nicht warum, vielleicht hat sie auch für Jesus gedient, sicherlich, aber die Frage ist, hat sie an Jesus gedient? War ihre Herzenshaltung, die ich möchte, an Jesus dienen? Wenn sie das gewesen wäre, jetzt sind wir bei der ersten Geschichte nochmal, dann glaube ich nicht, dass dieser Zorn in ihr hochgekommen wäre und diese Wut über ihre Schwester. Dann hätte sie eine ganz andere Motivlage gehabt. So, sie ist also wieder hier zugange und dient am Tisch. Und dann lesen wir mal weiter in Vers 3, die Maria. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Und das Haus aber wurde erfüllt von dem Duft dieses Öls. Da sprach einer seiner Jünger, nämlich der Judas Ischariot, der ihn hiernach verriet oder danach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht. Das ist interessant, dass die Bibel uns mal in sein Herz blicken lässt. Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus: Lass sie. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn diese Nadel war erstmal super wertvoll, wurde irgendwie aus irgendwelchen Wurzeln in Indien gewonnen und teuer importiert. Und dann war das ja auch noch unverfälscht, also unverdünnt. Ein Pfund, in der richtigen Übersetzung sind ungefähr so 300, was habe ich nachgelesen, irgendwie so um die 300 Gramm. Und wenn der Judas sagt, 300 Gramm, 300 Silbergroschen, dann kostet ein Gramm von dieser Nadel ein Silbergroschen. Und ein Silbergroschen, weiß ich jetzt nicht, was das in Euro ist, es war aber ein sehr, sehr wertvolles Öl. Und dieses Öl war eigentlich dafür vorgesehen, dass man Tote damit einbalsamiert. Und deswegen sagt Jesus auch: Ist es okay, das ist für meine Beerdigung. Ja? Und er wusste, 6 Tagen würde er nicht mehr leben. Es waren nämlich 6 Tage vor dem Passafest, an dem er letztendlich auch gekreuzigt worden ist. Ja, wir sehen an dieser Geschichte, die Martha dient praktisch. Die Maria salbt die Füße Jesu und das ist ein ganz besonderer Dienst. Und da wollen wir mal kurz drüber nachdenken, was denn das Besondere an diesem Dienst ist. Ist es jetzt nur besonders, weil das so besonders teuer war? Das auch. Aber was macht das Besondere daran? Das Besondere ist, dass die Maria an Jesus gehandelt hat. Nicht für Jesus, sondern tatsächlich an Jesus, im wahrsten Wortsinne, an seinen Füßen. Erst saß sie zu seinen Füßen und hört ihm zu und dann salbte sie seine Füße. Das war auch deswegen ein besonderer Dienst, weil der Maria es das wert war. Es war ihr wert, Jesus so viel zu geben. Das war was ganz Besonderes. Es war ein Dienst, der aus Liebe geschah. Der war Jesus so wichtig. Das war ihr egal, wie teuer das Öl war. Die hatte ein tiefes Verlangen, Jesus zu dienen und hat das zum Ausdruck gebracht. Und das ist sozusagen der zweite Punkt, der wichtig ist in der Nachfolge. Der erste Punkt ist, bei Jesus zu sein. Und der zweite Punkt ist, an Jesus zu dienen mit unserer ganzen Liebe, die wir ihm gegenüber haben. Und zwar in einer sehr kreativen Art und Weise. Und dann frage ich mich wieder neu, wie oft bin ich unterwegs und mache irgendwas. Und es ist weder ein Bei-Jesus-Sein noch ein An-Jesus-Dienen. Wie schade, wie viel mehr ist möglich, auch an eigener Freude, die dadurch entsteht und an eigener Begeisterung, die dadurch entsteht und an eigenem Segen, den man dadurch kriegt, wenn man Jesus direkt dient und sich hinsetzt und sagt, das will ich jetzt machen. Ich nehme jetzt die Zeit, um bei Jesus an seinen Füßen zu sitzen. Nicht nur, um von ihm Aufträge zu empfangen, sondern einfach, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann drücke ich ihm es aus. Das nennen wir Lobpreis oder Anbetung. Dann drücke ich ihm meine Liebe aus. Das ist so eine Art Fußsalbung, die wir da machen, wenn wir Lobpreis machen. Was passiert denn dann? Der Duft erfüllt das ganze Haus. Ein wunderschönes Bild dafür, was es bedeutet, wenn Jesus gedient wird, von ganzem Herzen. Das beeinflusst die Umgebung ohne Ende. Die haben das alle gerochen, welchen Liebesdienst die Maria dem Jesus getan hat. Und ich möchte uns einladen dazu, ich bin jetzt auch durch, ich möchte uns einladen dazu, mal ein bisschen uns zu besinnen darüber nachzudenken, wie könnte das aussehen, dass wir Jesus in dieser Art und Weise nachfolgen. Er sagt, wer mir dienen will, der folge mir nach. Denn da, wo ich bin, da ist auch mein Diener. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit eigentlich, Jesus zu dienen, außer in seiner Nähe zu sein, also mindestens herzensmäßig. Jetzt ist das ja ein gewisses Problem, weil wir es mit einem unsichtbaren Gott zu tun haben. Wie kann ich jetzt bei jemandem sein, den ich nicht sehe? Also wenn die Babs dann da ist und dann gehe ich da hin und dann weiß ich, ich bin jetzt bei ihr. So, bin jetzt bei ihr. Und ich weiß, wenn ich wieder weggehe, bin ich nicht mehr bei ihr. So, wie ist das bei einem unsichtbaren Gott? Wir haben gehört, dass Gott gesagt hat, ich bin immer bei euch. Also die Entfernung, die wir von Gott vornehmen, ist eine reine herzensmäßige Entfernung. Wenn man das mal so sagen kann, ist es keine, selbst wenn wir örtlich weggehen, ja, wie sagt der Psalmist, nehme ich Flügel der Morgenröte und fliege ans äußerste Meer, du wärst schon da, deine Hand wird mich halten. Ich kann nicht vor dir weglaufen. Gott ist immer da, immer. Er ist immer bei mir. Der Einzige, der sich entfernen kann, bin ich selber. Gott entfernt sich nicht. Niemals. Und das ist auch immer der Ruf Jesu, sei bei mir. Das ist der Ruf von Anfang im Garten Eden. Wo bist du? Und diesen Ruf, den möchte ich, dass wir den hören und dass wir den deutlich hören und dass wir den beantworten mit einer leidenschaftlichen, hier bin ich, ich will bei dir sein. Das ist eigentlich mein Wunsch, da möchte ich eigentlich hin. Da möchte ich für mich hin, da möchte ich für uns als Gemeinde hin, da möchte ich für euch hin, dass ihr das von Herzen rufen könnt. Hier bin ich, ich will bei dir sein. Ja, und wie wir dann unseren Liebesdienst ausdrücken können, Jesus gegenüber, das überlasse ich mal eurer persönlichen Fantasie und der Herausforderung, das auch mal im Austausch miteinander zu bewegen. Nehmt das mal mit in die Hauskreise und denkt mal darüber nach, wie könnte man Jesus dienen, persönlich dienen. Klar, indirekt, Jesus sagt ja auch, indirekt dient ihr mir, indem ihr Menschen dient. Das ist sozusagen, über die Menschen dienen wir Jesus. Wenn wir uns identifizieren mit ihm, in den Menschen dienen wir ihm über die Menschen. Ja, das ist richtig. Und das ist sicherlich auch genau ein Dienst, der an Jesus ist und den er meint. Aber vielleicht gibt es was Intimeres, was Direkteres, was Verrücktes. Ich weiß es nicht. Lasst mal bitte euch da auch inspirieren durch Gott selber. Vielleicht kriegt ihr Gedanken oder teilt euch gegenseitig eure Gedanken mit. Nehmt das mal bitte mit in die Hauskreise, wie man, so wie die Maria dem Jesus gedient hat, ihm dienen kann in solch einem Ausdruck von Liebe. Okay, dann würde ich jetzt gerne zu beten zum Abschluss und dann darfst du weitermachen. Ja? Nee, ich möchte eigentlich euch lieber in eine Zeit der Stille führen und euch bitten, mal darüber euch jetzt Gedanken zu machen und mal mit eurem Herrn darüber zu sprechen. Und stellt euch mal vor, Jesus sitzt jetzt da und du sitzt bei seinen Füßen. Bist bei ihm. Was sagt er dann vielleicht zu dir? Was sagt er zu dir?